Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys. Heute sind wir im Friedrichshain und neben mir ist Judith. Grüß dich, Judith.
Hallo, Eddie.
Als wir hierher gefahren sind, haben wir uns hier verabredet, Friedrichshain. Dachte ich noch, ach, ist ja schön, Friedrichshain, da war ich noch nicht, also noch keine Podcast-Runde. Und auf dem Weg hierher stelle ich fest, natürlich war ich schon hier mit Uwe. Kennst du nicht?
Nee.
Also wieder mal typisch. Ich denke immer, das ist für mich neu und dann ist es ja nicht neu.
Ach, du bist jetzt das zweite Mal zum Podcasten hier. Genau. Kennst du ja alle Runden schon.
Nee, wir sind aber, glaube ich, von woanders gestartet. Aber irgendwie kommt mir bekannt vor.
Na gut, hier wird schon einiges über den Weg laufen, was du wahrscheinlich beim ersten Mal auch gesehen hast.
Genau. Bist du ab und zu mal hier?
Ja, ich bin ab und zu mal hier. Es ist ganz schön, so ein bisschen sich die Beine zu vertreten, wenn man nicht mit dem Auto rausfahren will, sondern einfach mal nur 5 Minuten schnell hierher und ein bisschen spazieren gehen.
Ein bisschen den Kopf frei kriegen, so nach dem Motto.
Ja, aber am Wochenende ist es hier schrecklich voll, da kann man hier nicht hinfahren. Mhm. Das macht keinen Spaß. Aber die haben da hinten noch so eine Laufrunde, wo die Juli dann oft ihre Blades rauspackt und dann im Kreis fährt, sodass wir, wenn es am Wochenende mal irgendwie raus sein muss, weil die Kinder nicht mehr können, dann machen wir hier eine kurze Runde und dann gehen wir nach da hinten an Kletterfelsen oder... Aber am liebsten bin ich alleine hier.
Ja, doch, ja.
Ja.
Weil man da so seinen Gedanken nachdenken kann.
Ja, ich gehe viel lieber alleine spazieren. Ja. Mit Familie ist es immer ein bisschen
anders. Ja, das geht mir auch so. Ich bin auch unheimlich gerne allein draußen, also laufen, spazieren.
Ja.
Wobei ich nicht unbedingt in den Park muss. Ich gehe auch gerne durch den Prenzlauer Berg, wo alle mögliche Leute da rumtoben. Das stört mich überhaupt nicht.
Mache ich auch. Ja. Das mache ich auch, das ist tatsächlich. Aber gerade hier gegenüber ist mein Einkaufssupermarkt, wo ich dann einen großen Einkauf am Wochenende mache. Und dann lasse ich mein Auto da stehen und gehe noch eine Stunde alleine spazieren. Okay. Das ist ganz schön.
Sozusagen deine ganz eigene Zeit.
Meine Zeit.
Mhm. Judith, wie bist du zu dem Hobby Musik gekommen?
Oh, ich wurde da reingeboren.
Reingeboren?
Ja, also meine Eltern waren beide mit der Musik sehr verbandelt. Also mein Vater war schon Organist und Musiklehrer und Dirigent und alle meine großen Geschwister, ich bin ja die Jüngste, die haben auch schon Instrumente gespielt. Meine Mutter ist aber auch Musiklehrerin und so konnte ich dem gar nicht entgehen, mit der Musik schon groß zu werden.
Aber jetzt erstmal passiv, also du hast einfach gehört,
erstmal passiv, aber dann, als ich alt genug war, schon im Kirchenchor in der Schola von der Kirche tatsächlich mit, keine Ahnung, 6, 7 Jahren.
Mit 6, 8?
Ja.
Mhm. In wo? In der, wie hast du
es
genannt?
Das ist so ein Kirchenchor, Schola hieß es früher bei uns.
Schola, was ist das, eine Abkürzung?
Weiß ich auch nicht, ich kenne das einfach.
Schola. Also es war ein Kinderchor?
Es war ein Kinderchor von der Kirche, von der Gemeinde, wo meine Eltern damals gewohnt haben und aktiv waren. Und dann waren wir natürlich regelmäßig sonntags in den Gottesdiensten und irgendwann war ich dann in diesem Kinderchor mit drin. Mhm. Mein Vater hat den Kirchenchor geleitet für die Erwachsenen und ich war in dem Kinderchor. Aber nicht von deinem Vater sozusagen. Und dann habe ich irgendwann den Wunsch geäußert, dass ich gerne auch ein Instrument spielen möchte. Und dann habe ich mit 7 oder 8 Jahren mit der Geige angefangen und habe dann so lange Geige gespielt, bis ich mit 18 sagen konnte, ich will jetzt nicht mehr.
Vorher hast du nicht getraut, oder wie?
Ja, ich war nie so besonders diszipliniert beim Üben.
Okay.
Und habe das aber doch sehr geliebt, das Instrument. Das am schönsten war es, im Orchester zu spielen. Und das habe ich tatsächlich auch noch gemacht, bis ich dann am Schluss mit der Schule fertig war. Das waren so tatsächlich die Höhepunkte meiner Geigenkarriere, dass ich das geliebt habe, in so einer Gemeinschaft zu spielen und da so einzutauchen in die Musik. Und das Proben oder das Üben dann so ein bisschen zweitrangig wurde.
Das ging auch im Orchester, dass du ohne viel zu üben mithalten konntest?
Ja, das habe ich immer ganz gut hingekriegt.
Ja, das hängt ja immer davon ab, was die da so spielen.
Und ja, das waren schon schöne Sachen, die wir gespielt haben. Auch gar nicht so einfach. Aber ich habe mich da so gut durchgemogelt.
Okay. Wie groß war das Orchester?
Oh, das war groß. Das war das Schulorchester.
Von deiner Schule, richtig?
Von meiner Schule.
Also war das offenbar so ein musikorientiertes...
Das war eine musikorientierte Schule. Mhm. Und mein Vater war da tatsächlich auch der Orchesterleiter.
Ach so, ach, da war er denn dein
genau.
Orchester.
Und da gab es ein kleines Orchester für die 5., 6., 7. Klasse. Und wenn man dann besser wurde, durfte man ins große Orchester. Und dann war es mal erstmal in der 2. Geige und irgendwann kam man dann in die 1. Geige.
Und war das eine Frage, 1. Geige, eine Frage der Qualität oder wie lange man schon dabei war?
Der Qualität. Der Qualität.
Na, dann kannst du ja so schlecht nicht gewesen sein.
Nee, ich glaube, ich war auch nicht so schlecht, aber ich hatte immer so das Gefühl, das war nie gut genug.
Ja.
Und dann ist wenig Motivation da, wenn man so das Gefühl hat, es wird eigentlich kritisiert, okay, und wird nie gelobt. Dann ist man entweder total ehrgeizig, mhm, und macht dann so und zeigt es allen.
Mhm.
Oder man beschließt dann zu sagen, okay, ich kann sowieso nicht, dann kann ich eigentlich auch aufhören. Also ich hatte eine sehr gute Geigenlehrerin, die auch so in, da wo ich herkomme, in Darmstadt, sehr angesehen war. Und man war irgendwie froh, wenn man da einen Platz hatte. Und die hat dann irgendwann zu mir oder zu meinen Eltern gesagt, sie möchte gerne den Vertrag mit uns kündigen.
Oh.
Was daran lag, dass ich immer gerne nach der Stunde Geigenunterricht gehen wollte. Und dann immer gesagt habe, die Stunde ist jetzt zu Ende. Und sie dann immer gesagt hat, ja, aber die Stunde ist dann zu Ende, wenn ich sage.
So.
Und das war für mich nicht so gut auszuhalten, wenn man sich nicht an Zeiten hält oder wenn ich da rankomme und dann einfach erstmal eine Viertelstunde warte, bis sie da vor mir auch fertig ist. Und das hat ihr irgendwie nicht gepasst. Und dann hat sie mich irgendwann abgeschoben an ihre Schülerin und dann hatte ich da irgendwann, habe ich dann die Freude verloren.
Also so richtig entflammt warst du nicht für das Instrument? Oder wie?
Ich glaube, das waren so Phasen, da war ich entflammt und fand es toll, aber so richtig hat es mich dann doch nie gepackt.
Mhm.
Also so der letzte Funken, ja, ist dann nicht übergesprungen. Was ich tatsächlich sehr schwer fand, dann zu hören, als mein Vater, dann war ich schon nach Berlin gezogen und dann erzählte er in so einem Gespräch irgendwelchen Freunden von ihm, dass er sagte, ja, die Judith, die hat ja dann leider mit der Geige aufgehört. Also es wäre eigentlich das einzige Kind gewesen, von dem ich gedacht hätte, die hätte das Potenzial, dass sie da mal was draus macht.
Ja.
Und da dachte ich, jetzt hast du mir das einmal gesagt. Ja. Also dass man doch sehr abhängig ist von dem, was Eltern so, ja, von einem halten, wurde mir dann nochmal so klar und hätte mir tatsächlich gewünscht, er hätte einmal gesagt, ach, bleib doch dran, du spielst wirklich gut.
Mhm.
Und ich habe das aber, ich glaube, ich bin auch sehr kritisch. Also wenn,
selbstkritisch.
Sehr, sehr, sehr selbstkritisch. Und es war mir nie gut genug und ich hatte das Gefühl, so wie ich hätte spielen wollen, habe ich doch nie spielen können, weil ich wahrscheinlich nicht den Ehrgeiz hatte.
Bist du da heute ein bisschen traurig drüber?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe dann noch mal in Berlin versucht, einfach noch mal Stunden zu nehmen. Also ich habe tatsächlich mit 18 aufgehört, dann habe ich ja mit 19, 20 Abi gemacht, dann habe ich dann sozusagen die Geige zur Seite gelegt. Dann bin ich nach Berlin gegangen und dann habe ich noch mal irgendwie mit 22 angefangen, Geigenunterricht zu nehmen. War aber auch wieder so eine Geigenlehrerin, die war einfach nicht, da stimmte die Chemie nicht.
Ja, ja,
also es gibt ja auch so, man kann ja Geige so spielen, indem, ja, man so ganz, wie sagt man, extrovertiert sich, ja, bewegt dazu und der Musik sich hingibt, da bin ich überhaupt nicht der Typ zu.
Und das wollte sie, ja?
Das heißt, beweg dich doch mal ein bisschen und schwing in der Musik mit und ich so, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich das wieder aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, auch wenn du schon 4 Jahre nicht mehr gespielt hast, dass du die Kraft nicht mehr hast in den Fingern, aber du möchtest ja einfach doch wieder so spielen, wie du schon konntest und das ist ganz schön harte Arbeit.
Ja.
Und dann habe ich wieder aufgehört. Aber ich habe es eigentlich nicht bereut, bis auf das ich es eigentlich schade finde, weil es ein schönes Instrument ist und natürlich auch eine Bereicherung ist, wenn man sowas kann.
Ja, du musst ja irgendwie zum Chor gekommen, oder? Oder gab es noch andere Stationen, musikalische Stationen vor dem Chor?
Also vor dem Chor, also als ich nach Berlin kam, bin ich dann in den Unichor gegangen von der FU. Das war so ein Chor mit, ich glaube, es waren so 200-300 Leute.
Oh, so groß.
Der war riesig, wahrscheinlich waren es nur 100, aber es war wirklich, also in deiner eigenen Stimmgruppe kanntest du nur den, der rechts und links von dir stand und meistens auch nur einen von den beiden. Und das war schön, da haben wir auch schöne Sachen aufgeführt, eine sogar in der Philharmonie. Und dann habe ich aber irgendwie über Umwege Olaf kennengelernt, der dann erzählte, ach, er sei auch im Chor und in einem Schlagerchor. Ich so, ach ja, interessant, ich sollte doch mal zu einem Konzert kommen. Und dann hat es irgendwie noch ein bisschen gedauert, bis dann das erste Konzert, was ich gesehen habe von euch oder von uns jetzt mittlerweile, in der Lehrter Straße war.
Na, in der Kulturfabrik vermutlich, in dieser alten...
Also es war so ein ganz altes Gebäude.
Genau, das ist die Kulturfabrik.
Da war ich mit einer Freundin und habe mir das angehört. Und das war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe das gehört und dachte, wow, hier muss ich hin. Und sofort ist dem anderen Chor ausgetreten. Und
also wenn man hört Schlagerchor,
ja,
da denkt man doch zuerst wirklich so, naja, wenn es sein muss, nach dem Motto, ja,
ja,
ging mir ja genauso. Also
ja,
da dachte ich, was soll denn ein Schlagerchor? Aber wenn man das erlebt, was die da machen, dann ist es eben nicht das, was man als erstes denkt.
Ja, und es ist auch so schwierig, wenn ich dann Leuten sage, komm doch mal zum Konzert, ja, was singt ihr denn, ja, Schlager? Dann ist es so irgendwie, das gibt gar nicht das wieder, was es eigentlich ist. Und ich versuche dann immer zu sagen, aber das ist wirklich total nett und ich mag eigentlich auch keine Schlager, aber komm doch trotzdem mal, aber das ist so... Also entweder man kommt freiwillig und findet es toll oder man kann jemanden wirklich nicht überreden, weil er sagt, oh, es ist echt nicht so mein Ding.
Ja.
Und, aber ich war einfach, glaube ich, die Verbindung zu Olaf, dass ich den irgendwie mochte und irgendwie das Gefühl hatte, ach, wenn der in so einem Chor ist, dann gehe ich doch einfach mal gucken. Ist doch nicht schlimm, man kann sich doch mal ein Konzert anhören, selbst wenn man es nicht mag. Ja, und dann war ich, glaube ich, schon, das war irgendwie im Oktober, und dann war ich schon im Januar das erste Mal da.
Und da bist du gut reingewachsen? Weil ich meine, so neue, du hast ja in dem FU-Chor, von der FU war der, ja?
Ja.
Da hast du gesagt, da hast du ja sozusagen eigentlich überhaupt keinen richtigen Kontakt zu den Leuten gehabt, ne? Oder
gar nicht, da ging es tatsächlich nur um die Musik. Da ging es um die Musik und das hat man dann auch schön gefunden, dass da irgendwie in dieser Masse fühlt man sich ja dann auch so, auch wieder so wie so geborgen.
In einer gewissen Weise auch geborgen, ja, obwohl du da gar nicht kennst.
Musikalisch, nur musikalisch. Okay. Also wenn du dann in so einem Konzert stehst und wir haben dann auch so König David, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, von Honegger, das ist ein ganz modernes Stück. Und du probst es ein und denkst, da wirst du nie einen Zugang zu kriegen, weil das so gar nicht deine Musik ist. Am Schluss singst du dieses Werk und es ist so, also da kriegst du echt Gänsehaut. Es ist dann nochmal eine andere Atmosphäre, als wenn du da zu 20 stehst. Also kannst du es auch nicht vergleichen, aber wenn dann so ein großer Chor von 100, 200 Leuten und sowas singt, das ist echt toll.
Das glaube ich. War das denn eigentlich a cappella oder mit Begleitung, wie Orchester oder Klavier?
Mit Orchester. Also mit Orchester. Das war auch tatsächlich mit... Das war eine Oper, dann auch mit konzertanter Aufführung.
Ja, aber ihr habt alleine geprobt, schätze ich mal, als Chor. Und irgendwann gab es dann Gemeinschaftsproben und dann die Aufführung.
Genau.
Die Gemeinschaftsprobe, da hört ihr das erste Mal, was eigentlich die anderen dazu beizutragen haben. Also das Orchester sozusagen. Wisst ihr, ich meine?
Nee.
Also ihr probt es erstmal alleine.
Ja.
Und wisst eigentlich gar nicht, was das Orchester dazu spielt.
Achso, nee, das wissen wir erstmal nicht. Wobei, jetzt habe ich mir zum Beispiel sofort die CD von meinem Vater geholt, der die natürlich bei sich im CD-Schrank stehen hatte.
Also insofern.
Und dann habe ich mir das natürlich angehört.
Ach, hast du recht.
Und dann wusste ich natürlich, wie ich das eingebettet habe, meine eigene Musik zu dem Orchester.
Mhm. Wobei das ja live dann trotzdem noch was anderes ist, oder?
Ja, total. Ja. Total. Aber da ging es wirklich nur um die Musik. Da von den Leuten, also ich habe tatsächlich dort eine. Komm, wir gehen einmal diese
durch?
Runde, genau.
Mhm.
Eine damals, mit der ich ein bisschen enger war, die ich jetzt so ein bisschen auf Facebook verfolge.
Ja.
Aber ansonsten habe ich da wirklich niemanden kennengelernt und auch mit niemandem Kontakt gehalten.
Und in dem Chor, also das ist ja beim Schlagerchor schon anders, so wie auch in vielen anderen Chören. Also dieses Anonyme, wie du es beschreibst, ist, glaube ich, eher unüblich für Chöre. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass dieser FU-Chor vielleicht eine höhere Fluktuation hat. Vielleicht sind da immer nur Studenten drin, weiß ich aber nicht genau. Und dadurch sich gar keine richtige... engere Bindung bildet.
Ich glaube, daran liegt es auch,
Also und das ist ja beim Schlagerchor ganz anders. Das ist ja wirklich wie eine Familie.
Genau, also du gehst rein, wenn du anfängst zu studieren. Und wenn du Glück hast, bleibst du drin, weil du so verwachsen bist mit den Leuten. Und dann bleibst du wahrscheinlich auch ewig drin. Das sind dann so die Alteingesessenen. Solche gibt es auch.
Gibt es das auch, wusste ich nicht.
Ja, aber die sind ja dann auch schon wieder so unter sich, weil da kommst du, wenn du neu bist als Studentin.
Kommst du doch nicht richtig rein.
Nee, willst du auch gar nicht. Die sind ja so alt.
Ja, okay.
Und dann war irgendwie für mich klar, wenn ich dann nicht mehr studiere, dann bin ich da auch nicht mehr drin. Und dann habe ich euch ja kennengelernt und dann war das gar keine Frage mehr.
Und das war ist ja dann trotzdem auch schon praktisch ein gestandener Chor gewesen, als du rein bist. Aber trotzdem hast du dich ja nicht fremd gefühlt, ne? Oder doch am Anfang so ein bisschen?
Ja, so ein bisschen fremd fühle ich mich eigentlich immer.
Genau. Auch heute noch?
Nein, wenn ich neu bin.
Neu bist. Ja, okay.
Ich habe, als wir dann ja 2004 nach Kalifornien gegangen sind und ich dann euch nicht mehr hatte, habe ich mir dort auch den Unichor gesucht, weil ich dachte, das hat ja damals auch geklappt mit dem Unichor. Und dann war ich tatsächlich die 3 Jahre da noch in diesem Stanford-Chor. Aber auch da war es wieder so, da ging es eigentlich nur um die Musik. Ich habe da mal eine kennengelernt, aber von der weiß ich gerade noch den Namen. Kontakt habe ich mit niemandem gehalten.
Ja.
War aber auch toll von der Aufführung.
Ja.
Genau, und dann bin ich wieder zu euch zurück.
Ja. War das auch wieder wie so ein Neubeginn?
Ja, ist
schon
es ja.
Ein bisschen schon, ne?
Also nee, das Zurückkommen nicht.
Nicht, okay.
Nee. Es war zwar ein bisschen komisch, wenn dann immer wieder neue Leute doch plötzlich im Chor sind, wo ich dann eher das Gefühl habe, wie sehen die mich?
Ja.
Aber... es sind ja genug Alte da gewesen, die einen dann wieder haben sofort aufgenommen haben. Genau.
Ich finde auch, dass bei dem Chor, also sicherlich sollte es auch musikalisch alles Spaß machen, aber es muss auch menschlich klappen. Ne? Also man muss wirklich gut, man muss wirklich Lust aufeinander haben.
Ja, und das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben ja schon oft genug Leute gehabt, wo man so plötzlich dann gemerkt hat, nee, das passt nicht. Und man weiß auch nicht, warum es nicht passt oder warum hat es jetzt bei mir gepasst oder...
Lässt sich auch nicht benennen, bin
ich
sicher.
Nein, das ist, glaube ich, einfach eine Chemie. Manche gehen ja, weil sie wegziehen, das ist ja dann auch schade. So, weiß noch, Isabel damals. Ja. Aber der harte Kern?
Der hält sich ziemlich lange.
Ziemlich lange, finde ich auch. Schön.
Und das ist ja so ein bisschen beim Chor auch für den Klang wichtig. Also man probt und probt, das ist ja auch alles wichtig. Aber je länger man zusammen singt, umso mehr verschmilzt es auch miteinander.
Ja, du hast bei dem anderen Podcast mit Thomas darüber geredet, ja, ne? Dass deine Stimme so ähnlich sich angleicht mit Thomas seiner.
Das stimmt. Also ich kann mich erinnern, das fällt mir jetzt ein, Doro im und du, ihr zwei, ihr hattet extrem ähnliche Stimmen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee.
Ist dir nicht bewusst?
Nee.
Wir haben mal Lieder aufgenommen bei mir in der Küche. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, daran erinnere ich mich noch, ja.
Und die habe ich damals so gemacht, dass immer zwei aus einer Stimmgruppe zusammen singen. Und unter anderem ihr zwei, also du und Doro.
Ja.
Und ihr habt so zusammengesungen, so sauber zusammengesungen. Es war ja einstimmig. Weißt du, solltet ihr eine Stimme harmonisch, das ist ja nicht.
Ja, stimmt.
So. Das war teilweise so, dass die Frequenzen sich ausgelöscht haben. Verstehst du? Kennst du das Prinzip?
Ja,
also wenn die Sinuswellen in die eine oder andere Richtung geht, also natürlich nicht komplett, aber
ich
dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Das ist sehr toll.
Hochinteressant.
Ja, also ich weiß nur eher das Gegenteil, dass ich mit manch anderer Stimme überhaupt nicht harmoniert habe. Und das nicht immer so ganz einfach ist, wenn man dann in so einem Chor zu viert nebeneinander steht und das Gefühl hat, so mit 1-2 passt es gar nicht. Ja. Was das auch nicht schlimm ist. Weil
ja, doch, das ist schon schlimm. Das kann jede Sache sprengen. In so einem kleinen Ensemble ist es schon ziemlich schlimm.
Ja,
bei
aber
100
dafür,
Leuten nicht, aber.
Gut, aber dafür sagst du ja nicht dem einen oder dem anderen jetzt, du passt nicht von der Stimme her. Das ist dann halt einfach, das musst du dann irgendwie aushalten.
Ja.
Du bist ja schon immer sehr geduldig mit uns.
Wahrscheinlich bin ich auch wirklich sehr. Wie soll man sagen, ja, vielleicht wirklich sehr geduldig. Also wenn jemand, bei uns ist ja auch eigentlich schon mit Vorsingen, wenn jemand rein soll, aber nicht in dem Sinne, du kommst jetzt her und singst mir ein Lied vor, sondern wer eben neu ist, der kommt erstmal in ein super Proben, guckt sich das an und versucht mal so ein paar Lieder schon sich drauf zu drücken mit dem Material, das wir haben. Und dann mache ich eine Vorprobe und dann arbeite ich dieses Lied mit demjenigen oder mit derjenigen. Daran, finde ich, kann man am besten erkennen, ob es passt, wie schnell er lernt und ob die Stimme funktioniert und so. Und da gibt es natürlich Leute, die ein bisschen Probleme haben, so den Ton zu halten. So.
Ja.
Das ist im Chor fatal, wenn das nicht funktioniert.
Ja.
Und bei ein paar ist es dann so, dass da geht es gar nicht. Und dann kann ich auch sagen, du, also das hat keinen Sinn.
Aber das sagst du nie, oder?
Doch, das gab es schon.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es beim Schlagerchor war, aber es gab schon Leute, die, wo klar war, die schaffen das nicht. Aber es gibt eben auch diese Grenzfälle. Und das natürlich, also entweder die können es komplett, dann ist ja so keine Frage. Aber es gibt eben Grenzfälle, wo ich dann sage, weißt du, du könntest, aber du musst viel üben. Das ist dir nicht, eben nicht in die Wiege gelegt, wie es bei dir der Fall ist. So, und das ist dann eben blöd. Dann sage ich eben, naja, wir versuchen es mal. Aber wie lange versucht man es? Weißt du, wann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, du, also es reicht eben doch nicht.
Und kann man sich dann noch trennen, weil man dann schon so lange zusammengearbeitet hat? Ne?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Und die andere Seite, was das Menschliche betrifft, das geht eben nicht anders. Das muss der Chor entscheiden. Also,
das
kann ich nicht machen. Also, und wir hatten da doch mal irgendjemand, völlig vergessen, wer es war, kam dann irgendeine Frau. Nee, sowieso nicht. Ja, also es war auch nur eine Probe, deshalb weiß ich sowieso nicht, wer das war. Und da warst du das auch. Du bist sofort zu mir gekommen und sagst, du, mit der kann ich nicht singen.
Ehrlich? Sowas sag ich?
Raus. Ja. Aber das ist auch in Ordnung, weil es hat ja keinen Sinn.
Ja.
Es hat wirklich keinen Sinn. Und es hat nicht damit zu tun, ob der jetzt gut oder schlecht ist, ob er gut singen kann oder nicht gut singen kann. Wenn das nicht funktioniert, ist es ein Hobby. Und man muss eben Lust haben, da hinzugehen, weißt du? Und dann, ich habe auch mit Thomas auch erzählt, das ist eben was so ähnlich wie eine Ehe. Da musst du ja auch nicht erklären, warum man sich liebt oder nicht liebt. So ist es und so ähnlich ist es da auch. Natürlich eine etwas erweiterte Ehe, aber
das ist ja, und vor allen Dingen, so wenn wir merken, dass wir nicht so zusammenpassen mit irgendjemandem. Also erstmal sagst du ja immer, das muss die Stimmgruppe entscheiden. Aber oft geben wir es dann auch an dich ab, dass du es dann musikalisch erklärst. Weil es auch nicht immer so einfach ist, zu jemandem zu sagen, du, hör mal, eigentlich passt die Chemie nicht. Weil wenn derjenige es nicht selber merkt und sich total wohlfühlt, was wir ja schon mehrmals hatten dann ist es einfach wahnsinnig schwer, dann zu sagen, du, aber eigentlich hat die Stimmgruppe entschieden gegen dich.
Ja.
Dann finde ich es toll, dass du dann manchmal dann einfach so ein bisschen aus neutraler...
Ich glaube, das war aber mehr so aus der Not geboren, weil wir sind ja jetzt nicht so... komplett durchstrukturiert. Und wenn dann jemand neu dazu kam, kam er eben dazu. Und da ist es auch schon passiert, dass wir jemanden hatten, der war vielleicht schon ein Dreivierteljahr da. Und das ist einfach zu lange. Du kannst nicht nach einem Dreivierteljahr sagen, so aus dem Nichts, du passt nicht. Das kauft dir ja keiner ab, weißt du? Nee. Sondern das machen wir jetzt ja auch, ja, gehen wir hier runter?
Ja.
Machen wir jetzt auch so, dass wir dann sagen, bleib erstmal, weiß ich was, einen Monat oder so. Und dann muss man sich halt entscheiden.
Ja.
Das ist dann für denjenigen auch eine klare Ansage und dann kann man das auch so sagen. Aber nach einem Dreivierteljahr, da haben wir wirklich so eine Notbremse dann gezogen.
Ja, aber es ist auch jeder anders. Also für den einen ist es nicht auszuhalten und für den anderen ist es okay.
Ja.
Und was macht man dann? Sagt man, der muss gehen?
Ja.
Da muss man sich auch erstmal einigen und das ist gar nicht so
das
einfach.
Ist nicht so einfach, ja.
Nee.
Allerdings, also weil du sagst, die Stimmgruppe entscheidet das. Also ich finde die eigene Stimmgruppe zuerst, als erstes, aber auch die anderen natürlich.
Ja.
Also wenn jetzt jemand aus dem Bass sagt, mit dieser Judith aus dem Alt.
Boah, mit der kann ich überhaupt nicht.
Also jetzt
sagen.
Nicht
jetzt
mehr,
kannst
aber,
du sagen.
Nee, jetzt.
Podcast jetzt.
Wärst du neu gewesen, so
ja,
meine ich.
Ja. Ja.
Dann haben wir gerissen. Das ist allerdings auch so eine schwierige Sache, finde ich jedenfalls, wenn jetzt jemand so wie du, ein paar Jahre, wie lange warst du weg?
Drei Jahre.
Ja. Über 3 Jahre weg. Und dann wieder rein. Was ist denn das dann? Ist das dann wieder eine Neuaufnahme oder müssen die dann neu dazugekommen sind, das dann einfach so hinnehmen? Ob sie nicht, ob sie nun, ich meine, ist ja gut gegangen, aber sowas kann natürlich auch.
Ja, hatten wir ja auch schon mal, wo es nicht so gut gegangen ist. Ne? Wir hatten ja schon zwei, die auch wieder gekommen sind, wo es dann einfach schwieriger war.
Ja, okay.
Und dann ist immer die Frage, ne? Wer hat denn jetzt das Mitspracherecht? Du hast total recht.
Naja, wobei ich sehe, also vor allem nach einer längeren Zeit muss man das eigentlich wie eine neue, eben als, es kommt eben neu dazu. Und wenn man feststellt, passt nicht, dann muss man eigentlich auch wieder die Konsequenzen sehen. Ich hatte mal ganz früher in einer Folklore-Gruppe, die wurde von einem anderen geleitet. Da war auch eine, die war viele Jahre in dieser Gruppe, ist dann rausgegangen und ein paar Jahre später kam sie wieder.
Ja.
Und der Leiter, der war so hart, der hat gleich gesagt, also ich glaube ja nicht an so ein Comeback.
Oh.
Also um ihr gleich zu sagen, du hast hier keine Sonderrechte. Und fand ich eigentlich ganz gut, dass eben klar war, sie muss sich jetzt schon, sie muss schon auch zeigen, was sie kann.
Ja, aber was sind denn Sonderrechte? Es ist ja nicht so, dass ich, also zum Beispiel weißt du ja, wie man singt. Wenn man wiederkommt. Ne? Also die Sonderrechte sind ja sowieso nicht, ich singe schlecht und deshalb werde ich besser behandelt, weil du mich schon so lange kennst, sondern wo sollen denn die Sonderrechte liegen?
Na, wegen der, ob man miteinander klarkommt.
Ob man miteinander klarkommt, okay.
Musikalisch nicht, da gebe ich dir recht.
Ja. Also jetzt würde ich hier weiterlaufen und komme von der anderen Seite jetzt raus aus dem Friedrichshain. Also von hinten.
Ja. Also für dich ist das Musikalische, kann man sagen, 50-50, also Musik und der Spaß, mit den Leuten zusammen zu sein, von der Motivation her, wisst ihr? Oder,
ja, schon.
Auch nicht unbedingt, dass du jetzt ganz dringend auf die Bühne willst, oder ist es auch für dich wichtig?
Ich glaube, für die Motivation dran zu bleiben, ist es schön, wenn man Konzerte hat oder wenn man ein Ziel hat. Und ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich bei allen gleich, dieser Wunsch, dass man doch auch ab und zu mal auftritt. Aber schon die Gemeinschaft mit dem Ziel. Also nicht nur das Ziel ist wichtig, sondern das muss schon auch mit den Leuten sein. Und
naja, es gibt ja da unterschiedliche. Also manche, die sind, es ist aber sehr laut.
Jetzt musst du ist nicht mehr weit, 20 Meter.
Ja gut, die 20 Meter.
Kannst du dann rausschneiden, Eddie.
Die möchte ich natürlich rausschneiden.
Klacker, klacker, klacker.
Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, die wollen einfach Musik machen, Musik machen, Musik machen. Das ist entscheidend und nicht unbedingt die Leute. Und andere wieder, die sagen, ja, Musik ist ja ganz nett, aber ich will vor allem die Leute treffen.
Ja, nee, es ist schon die Mischung. Es ist wirklich 50-50, wie du sagst.
Mhm.
Dass wenn da jetzt die Leute nicht passen würden von der Chemie her, dann hätte ich da keine Motivation hinzugehen.
Ja. Und bist du denn, ich nenne es jetzt mal wählerisch, was das Repertoire betrifft? Oder wenn's, es gibt doch bestimmt auch mal Lieder, wo du sagst, ach nee, das ist überhaupt nicht mein Fall oder so.
Ja, zum Beispiel Ti Amo.
Zum Beispiel.
Ja, nee, es gibt Lieder, die ich überhaupt nicht gerne singe. Aber dann muss man sich dann wahrscheinlich doch der Mehrheit beugen.
Und das gelingt dir auch, ja? Oder ist es?
Naja, ich bin dann nicht so wahnsinnig motiviert, wenn ich die singe. Das stimmt schon. Das macht mir nicht so Spaß dann. Aber es ist ja wieder wie mit allen Sachen. Den einen gefällt es super und den anderen gefällt es nicht. Ich finde auch, dass man oft nicht im Vorfeld weiß, ob das Lied dann passt. Ja, also man hat es dann vielleicht mit ausgesucht, aber und wir haben ja auch schon, du hast ja Lieder schon gesetzt und dann wurden die einstudiert und dann waren sie wieder abgewählt.
Ja, genau.
Also
manche ganz schnell.
Ja.
Das ist wahr.
Nee, ist schon wichtig, dass einem das Lied auch Spaß macht.
Ja. Na, wir machen das ja mal richtig so mit, Auswahlkriterien, also lege ich fest, was wir singen.
Ja.
Was ja im Chor eigentlich üblich ist. Normalerweise sagt der Chorleiter, jetzt wird dann was gesungen und nichts anderes. Sondern legt ja der Chor fest, so richtig mit Abstimmen und Punkte, Status und weiß ich was alles.
Ja, das.
Und die Vorschläge kommen ja auch von euch. Ich weiß gar nicht, hast du auch schon Sachen vorgeschlagen?
Ja. Du hast auch einen Wunsch.
Ach, das von dir, ja.
Okay. Das ist doch das schönste Lied, oder?
Ja. Ja, und da kommt dann, glaube ich, immer so ein bisschen, man will natürlich auch, dass ein Lied dann da durchkommt. Und wenn es dann nicht durchkommt, ist man auch immer, glaube ich, ziemlich traurig, oder? Oder ist dir das denn nicht so wichtig?
Ich habe nur ein einziges Lied vorgeschlagen.
Du hast nur ein Lied vorgeschlagen und das ist angenommen worden.
Ja.
Unglaublich.
Ja, und deshalb war ich total froh und kann das andere gar nicht beschreiben, weil ich das nicht erlebt habe.
Ja. Denn da finde ich den Chor auch wirklich hart. Also wenn dir ein Lied nicht gefällt, dann zerreißen die dermaßen. Da sind sie gnadenlos, was ja auch richtig ist. Es hat ja keinen Sinn, da irgendwas denn zu machen, bloß um denjenigen Gefallen zu tun. Wisst ihr? Und dann hat man 3 Jahre lang quält man sich damit rum.
Ja, wobei wir diesen Bauchweh-Faktor abgewählt haben. Ne? Und gesagt, das gibt es eigentlich nicht mehr, weil dann kommt jeder mit, ich habe Bauchschmerzen und dann kommt man gar nicht mehr durch.
Ja. Also Bauchschmerzen wäre dann Veto.
Ja, absolut.
Und sagt dann einer, also Vetorecht, das haben wir nicht. Trotzdem braucht es ja eine gewisse Mehrheit. Also wenn alle sagen, nee, die wollen nicht, dann wird es ja auch nicht gemacht, ist ja klar.
Nee, das stimmt. Aber wir gehen einmal diese Runde, genau.
Ja, die Fahrten, die sind ja auch immer toll, oder?
Ja, die sind toll.
Wenn wir wegfahren. Und wir haben interessanterweise ja, also sagen wir zu 90%, wir haben eigentlich Molkenberg und Userin, richtig?
Ja.
Sind die beiden eigentlich, wobei vor allem Molkenberg, Molkenberg-Meister. Die anderen Gruppen, die ich kenne, die machen das nicht so. Die fahren eher möglichst immer woanders hin.
Ja.
Aber der Schlagerchor, der fährt möglichst immer nach Molkenberg.
Ja, wir hatten ja schon mal auch ein anderes Ziel, aber irgendwie wurde dann immer wieder zu dem alten zurück, weil das einfach sich so ideal.
Der ist einfach so ideal.
Ja. Ergeben hat, dass es so schön da ist.
Wobei es ja bei den 20 Leuten, so ungefähr 20 sind wir ja, selten wirklich auch alle dabei sind. Oder eigentlich nie.
Ich würde sagen so um die 10, oder?
Also wir haben ja auch, also Olaf macht das ja schon, also schon gar nicht mehr so, dass wir wirklich großartig ausrechnen, wer kann und wer kann nicht. Er legt einfach ein Wochenende fest.
Ja.
Einfach um auch nicht derjenige zu sein, der entscheidet, wer darf fahren und wer darf nicht fahren. Das finde ich eigentlich total richtig, weil das hat keinen Sinn.
Kann sowieso immer irgendjemand
nicht. Irgendjemand kann sowieso nicht. Oder andersrum, bei 20 Leuten können auch immer welche.
Ja. Kommt hier wieder Holperweg.
Da ist ja, nochmal gucken.
Hier. Dann gehen wir vielleicht hier runter und dann einmal kreuz.
Hier gerade durch?
Ja, weil die Erde da nicht so holprig ist wie dieser Pflasterstein.
Wir haben ja im Chor, also als ich reingekommen bin im Chor, da waren ja alle noch kinderlos.
In welchem Jahr hast du denn angefangen?
Wann war denn das? Nach vor der Jahrtausendwende war jedenfalls. Jedenfalls gab es noch keine Kinder. Und Christine war dann die Erste, die dann im Chor, also dann ein Kind gekriegt hat, kurz Zeit weg gewesen ist und dann wieder reingekommen ist in den Chor. Und danach haben wir dann auch eine Chorfahrt gemacht mit Christine, mit ihrem Kind. Und da, der ganze Chor, der hast ja überhaupt keine Ahnung, was es heißt, mit einem Kind eine Chorfahrt zu machen. Das hat gedauert. Also Christine ist wirklich, für die muss es hart gewesen sein. Ja. Du weißt ja, wie das ist, ehe man sich da für irgendwas entscheidet, da vergehen ja ein paar Stunden. Aber das kannst du mit dem Kind eben nicht machen.
Nee.
Ja. Aber es hat sich ja dann im Laufe der Zeit so entwickelt, dass wenn wir zur Chorfahrt gefahren sind, also wir sind ja immer mit Kindern in die Chorfahrt, mit Kindern.
Ja.
So, und im Laufe der Jahre war es dann irgendwann so, dass ungefähr so viele Erwachsene irgendwie mitgefahren sind, auch Kinder mitgefahren.
Ja.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja.
Und wir haben ja bei der Chorfahrt, das war ja nie eine reine Probenchorfahrt. Also bei Klangbande zum Beispiel, wenn wir wegfahren, geht es wirklich ums Proben. Also mit die Probe und die Proben, natürlich auch mit Pausen und so. Und das war ja beim Schlagerchor nicht der Fall. Wir haben auch geprobt, aber auch ganz viel Quatsch gemacht, Party und weiß ich was.
Das stimmt.
Und dieses wenige Proben, was wir gemacht haben, wurde mit den Kindern dann irgendwann ganz
noch
absurd.
Weniger.
Ja, das war dann nachher so schlimm. Weil ich dann irgendwann auch gesagt habe, Leute, wir vergessen das hier mit Proben. Das hat keinen Sinn. Aber irgendwann sind die dann größer geworden. Und am Ende kennen die ja dadurch auch Molkenberg, die Kinder, oder kannten das mittlerweile. Das ist vielleicht auch nicht mehr so spannend. Das war für die dann auch so ein richtiges Erlebnis, dann endlich mit dem Chor wegfahren zu können, also die Kinder.
Aber war das nicht schrecklich für die, die keine Kinder hatten, wo ich immer dachte,
ich glaube, die haben sich
dann auch teilweise rausgezogen.
Ja, ja, das ist gut möglich.
Das ist so, ich finde sowieso, wenn man nicht selber Kinder hat, ich konnte vorher gar nichts damit anfangen und dachte immer so, wie anstrengend.
Das fandst du, als du noch...
Als ich selber keine Kinder hatte. Und deshalb denke ich immer, Das muss man eigentlich niemandem zumuten, weil das ist was, was du liebst, weil es deins ist. Aber wenn es nicht deins ist, dann musst du es auch nicht lieben. Ja. Also. Ja, also mit den beiden Großen war ich auch noch dabei, aber da waren dann auch Gleichaltrige dabei. Aber mit der Kleinen gab es keine Gleichaltrigen mehr. Genau.
Dann wird es natürlich auch wieder entspannter, wenn es erstens Gleichaltrige gibt und vor allem, wenn sie dann ein bisschen größer werden.
Ja.
Am Ende waren die ja da, haben die ihr eigenes Ding gemacht. Ja. Da konnten wir dann wieder für uns sein und die Kinder haben sich so amüsiert. Aber so diese Entwicklung, die ist schon sehr, sehr faszinierend. Von überhaupt kein Kind. Bis hin zu
mehr Kinder als Mitglieder. Ja. Ja, und jetzt wieder ohne Kinder, ne?
Eigentlich schon, ne?
Ja.
Das wieder ohne Kinder.
Ja.
Ach ja, dann sind wir dazu übergegangen, zweimal im Jahr zu fahren. Einmal mit Kinder, einmal ohne Kinder. War das nur eine Idee oder haben wir das auch umgesetzt? Das habe ich mir vergessen.
Hatten wir, glaube ich, mal angedacht, aber dann war irgendwie klar, dass einige nicht ohne Kinder mitfahren können.
Ja.
Und dann haben wir es wieder, also bevor dann...
Ja, wir haben es, glaube ich, aufgeweicht. Also wir haben dann gesagt, nach Möglichkeit das eine Mal ohne Kinder, dass wir mehr proben können. Und wenn es aber gar nicht geht, soll es kein Ausschlusskriterium sein.
Kann sie, genau, so aber als sie dann alt genug waren und sich unabhängig gemacht haben.
Wohin lang, links oder rechts?
Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da lang.
Für dich ist ja so noch ein bisschen der... Wie soll ich denn jetzt... Die Schwierigkeit, dieses ganze Zeug auswendig zu lernen.
Ja, ich konnte noch nie gut auswendig lernen.
Aber musikalisch kein Problem, textlich, oder?
Nur textlich. Ja, nee, musikalisch überhaupt nicht.
Ich meine, der Alt ist ja jetzt nicht immer die Melodie. Im Schlagerchor ist es auch nicht, allerdings manchmal auch schon die Melodie. Also in einem üblichen Chorsatz ist es ja fast immer so, der Sopran hat die Melodie, der Bass hat auch eine übliche Führung, meistens auch noch der Tenor. Und der Alt ist immer irgendwo so zwischendurch. Der Alt ist meistens die anspruchsvollste, aber irgendwann auch die interessanteste. Ja, sie kennt die interessanteste Stimme.
Die absolut schönste
Stimme. Aber auch, wo wirklich ein bisschen mehr sich reinknien muss, um die zu verstehen.
Ja, und vor allen Dingen kann man sie nicht alleine vorsingen. Das ist immer so, wenn jemand sagt, was singt ihr denn? Das kann ich dir nicht vorsingen. Wieso kannst du es nicht? Das geht nicht.
Na, das stimmt aber nicht ganz, weil auch ihr habt ja häufig die Melodie. Da könntet ihr sie dann singen. Aber jedenfalls, Musik, die Melodien einprägen, damit hast du keine Schwierigkeiten, aber den Text.
Ja. Also ich weiß schon, dass ich in der Schule Gedichte, es war die Hölle, bis heute, auch wenn meine Kinder Gedichte lernen müssen, oder auch in der Schule, wenn ich es den Kindern beibringen soll, ich muss immer ablesen, kann es mir nicht merken. Wobei ich ja dann trotzdem, Eddie, die Lieder, die ich dann kann, die kann ich ja dann. Ne? Also es ist jetzt nicht, ich nur bis zu dem Moment, wo ich wirklich die Noten weglege.
Und das ist ja nun mal beim Schlagerchor nicht möglich, nach Noten auf der Bühne.
Nein, das will ich auch gar
nicht. Es gibt
nicht.
Ja Chöre, da wird eben nach Noten gesungen, da wäre es ja kein Problem. Ich weiß gar nicht, im FU-Chor...
Aber mit Noten natürlich, ja.
Eben, genau.
Ja,
also da spielt es gar keine Rolle. So, jetzt wird es wahrscheinlich auch nochmal laut.
Ja. Aber ich glaube, das ist auch die Motivation von diesen Konzerten. Weil wenn wir keine Konzerte haben, warum soll ich denn jetzt die Noten weglegen? Ja? Und zum Beispiel das ehrenwerte Haus, was wir, glaube ich, jetzt auch seit 2 Jahren proben, kann ich bis heute nicht.
Das stimmt schon. Es ist bei fast allen so, dass wenn ein Konzert ansteht, das ist dann der letzte Motivationsschub. Dann wirklich nochmal. Ich weiß gar nicht, gehörst du auch zu der Strickfraktion eigentlich?
Oh, ich liebe das eigentlich, weil das tatsächlich mir so viel hilft, den Text mir zu merken.
Also ich glaube, dass das nicht allzu häufig so ist. Es gibt, also dass im Chor während der Probe gestrickt wird.
Ja.
Aber ich finde das, also es hat wirklich tatsächlich Vorteile, bin ich überzeugt von. Man sagt ja eben, wenn man irgendwelche motorischen, routinierten Arbeiten macht, dass man sich dadurch besser Sachen einprägt.
Ja, das stimmt. Aber es ist tatsächlich ja auch im Chor sehr umstritten. Also ich weiß, dass eine gesagt hat, sie möchte eigentlich dafür plädieren, dass wir das nicht machen. Was ich auch verstehen kann, weil ich finde dann immer schwierig, wenn es dann so übertrieben wird. Ne? So dieses, wenn man jetzt singt, dann singt man. Dann muss ich es auch zur Seite legen. Und wenn dann aber erst noch die Masche und dann fällt es mir runter und dann verstehe ich, dann ärgert man sich drüber. Und ich finde dieses Ausreizen so ein bisschen doof.
Das ist das Schwierige, weil es eben nicht so ist in dem Chor, dass ihr die ganze Zeit sitzt und da eben irgendwas singt, sondern es wird immer wieder zwischendurch aufstehen und dann eine Choreografie singen. Und dann muss eben immer der ganze Strickkram weggepackt werden.
Genau, aber das wäre für mich nicht das Problem, weil der Strickkram für mich ja gerade deshalb da ist, dass ich mir das besser merken kann. Dann kann ich das zur Seite legen und dann habe ich das schon wieder...
Aber es passiert ja nicht so.
Na, bei mir schon. Also ich bin da...
Aber nicht bei allen.
Nicht bei allen. Also ich bin da auch...
Rigoros, oder wie?
Ja, ich finde es total wichtig. Wenn es jetzt losgeht, dann kann ich nicht anfangen, jetzt noch die Masche aufzunehmen. Nee, gar nicht. Aber ich habe tatsächlich schon auch in den Körnen früher gestrickt und ich habe sogar im Unterricht gestrickt, okay, damit ich besser zuhören konnte und mich nicht abgelenkt habe, weil die Gedanken schweifen so schnell ab, wenn man da irgendwas Langweiliges vorne hat. Und dann habe ich schon unterm Tisch gestrickt, deshalb kann ich auch so stricken, dass es keiner sieht.
Das hast du lange genug geübt.
Total gut geübt habe ich.
Naja, also man muss natürlich, also ich jedenfalls, doch das Gefühl haben, dass nicht das Stricken im Vordergrund steht, sondern dass
die Konzentration auf die Kurve, genau. Finde ich auch.
Wobei ich ja auch lieben gerne, ich habe ja den Dunkerchor übernommen vor einer Weile. Und es ist ein Männerchor.
Ja, ich weiß, da haben wir uns mal getroffen.
Stimmt, da haben wir uns ja andauernd getroffen.
Wir haben uns ständig getroffen.
Und die proben, oder ja, kann man schon sagen, eigentlich komplett im Stehen. Mhm. Die setzen sich gar nicht hin. Und dann dachte ich, Mensch, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Warum eigentlich im Sitzen? Das sollte ich ja auch mal beim Schlagchor machen.
Kommst du nicht durchgekommen.
Ich meine, ich bin der Älteste. Wenn ich das kann, warum könnt ihr das nicht? Ich habe mich wirklich nie getraut, weil ich wirklich dachte, das hält ja keiner durch, so lange zu stehen. Aber es geht eben. Also die haben es mir bewiesen, dass es geht. Aber dann wäre die Stricken nicht mehr möglich, oder? Im Stehen stricken.
Oh, das kriege ich auch. Das
okay,
würde mir auch klappen. Naja, klar.
Eigentlich schon, ne?
Warum nicht im Stehen? Ich stricke ja auch nichts Kompliziertes. Also wenn ich jetzt anfange, da komplizierte Sachen zu stricken, da würde ich auch nicht. Okay. Mhm. Da müsste man ja immer nachziehen, wie weit man ist. Und sowas kann ich gar nicht. Mhm. Naja. Ja, aber es ist dann auch wieder eine andere... Also ich verstehe deinen Ansatz mit dem Stehen von der Konzentration her, aber das ist auch wieder nicht, warum wir da in den Chor gehen. Ich glaube, wir wollen ja auch nicht alle stehen die ganze Zeit und ich bin auch echt K.O. abends, muss ich dir sagen. Weiß nicht, die sind es ja auch.
Wir stehen ja nicht, das stimmt ja nicht, sondern ich mache ja dann bei bestimmten Liedern jedenfalls, was ja auch eine Form der Ablenkung ist, die Einstudierung auch mit Choreografie, also mit Schrittmustern.
Im Dunkerchor?
Nein, auch beim Schlagerchor.
Achso, ja, das schon. Aber genau. Wenn, aber
also
wenn
ist ja kein Stehen, wisst ihr? Und genau. Das ist eben der Vorteil, dass du im Stehen, kann ich eben sagen, Schritt nach links, Schritt nach rechts.
Ja.
Und da können wir im Rhythmus, in diesem, ich nenne es mal Laufrhythmus, das Zeug einstudieren.
Das stimmt.
Dadurch hast du...
Ja, das habe ich wieder Bewegung. Und damit geht es wieder leichter, das stimmt. Ja, also wenn es immer damit verbunden wäre, dann glaube ich, wäre das okay mit der Bewegung. Aber wenn ich jetzt einfach nur stehe, dann merke ich einfach,
Also das macht der Dunkerchor nicht, das stimmt schon. Also ständig mit Bewegung. Mache ich es schon wieder, aber jetzt nicht permanent. Bei denen war das eben so Tradition. Ich habe die ja übernommen, die gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und die haben offenbar immer im Stehen geprobt. Da dachte ich, na gut, dann proben wir im Stehen.
War denn die Musik, die du bei deinen anderen Chören unterrichtest, als Chorleiter sozusagen begleitest, immer schon die Musik, die du mochtest? Oder hast du dich in alles so neu reingehört? Also Chor... Schlager ist jetzt wahrscheinlich so, wie du vorhin gesagt hast, gucken wir mal. Aber mit den anderen Musikrichtungen?
Es war immer so, dass ich vorher eigentlich keinen Bezug dazu hatte.
Ja.
Und dann schon ganz, ganz früher. Folklore hat mich früher nie interessiert. Und dann bin ich zu Jamila gekommen, das ist ja eine Gruppe, die macht internationale Folklore.
Ja.
Und habe es geliebt. Und so war es bisher mit allen Musikrichtungen.
Hast natürlich du dich reingehört und immer, hast dann...
Also ich habe den Eindruck, für mich jedenfalls gibt es keine schlechte Musikrichtung, die mir nicht gefällt, sondern höchstens eine Form, wo ich sage, so würde ich nicht machen, sondern ich würde es immer anders machen. Ich habe ja keinen besonders guten Draht zu neuer Musik, also nicht zu Jazz, sondern eben wirklich ernst, man nennt es ja auch ernste neue Musik, wie Schönberg und so Sachen. Da komme ich überhaupt nicht ran. Ich habe aber, als ich Oboe-Unterricht hatte, hatte ich auch mal so ein neues Stück am Wickel. Und das hat mir dann total gefallen. Ich fand das halt toll. Und ich bin überzeugt davon, diese neue Musik, wenn ich die mal selber spielen würde oder machen würde, wäre ich total fasziniert davon. Bin ich überzeugt von.
Ja, man ist immer wieder, ich finde, überrascht, was man plötzlich schön findet, wenn man dann eintaucht, obwohl man es vorher nicht
Also mir erwartet. Fällt bis jetzt keine Richtung ein, wo ich sage, selbst nachdem ich es gemacht habe, bin ich damit nicht warm geworden. Meinetwegen war ich überfordert mit irgendwas. Sowas kann ja sein. Mhm. Oder irgendwie so. Oder es gibt bestimmte Richtungen, wo ich sage, da will ich jetzt nicht so viel von haben. Mhm. Also jüdische Folklore, zum Beispiel jüdische Lieder, finde ich total toll, aber in Maßen. Mhm. Also da brauche ich nicht so viel von. Beim Schlagerchor kann es irgendwie nicht genug sein.
Schön.
Wo wollen wir lang gehen? Links, rechts?
Links, lass uns links lang gehen. Okay. Genau.
Was machst denn du beruflich?
Ich bin Grundschullehrerin. Mhm. In West End bin ich. Ja.
Okay. Da hat es auch was mit Musik zu tun? Musik, ne? Musik
nee, ich mache nicht Musik. Mhm.
Welche Fächer machst du?
Ich mache Englisch und Religion.
Religion.
Und das Schlimmste an Corona ist ja, dass man nicht mehr singen darf. Ja. Ja, also ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht Musik mache, weil ich auch ganz viel in Englisch gesungen habe. Und das wirklich richtig fehlt, um den Kindern das so ein bisschen die Sprache näher zu bringen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt sind wir übrigens hier direkt am Friedrichshain Krankenhaus. Also wir sind jetzt raus aus dem Park und sind gerade bei der Notaufnahme.
Wunderbar.
Also wenn es jetzt ein bisschen lauter wird.
Krankenwagen meinst du?
Ja, genau.
Judith, hast du denn irgendwelche Wünsche in musikalischer Hinsicht, was die Zukunft betrifft?
Nee, also ich glaube, mein größter Wunsch ist, dass wir einfach wieder normal zurück in diese Normalität reinkommen, dass wir uns dienstags treffen können und miteinander uns wieder in den Arm nehmen können und singen können und wieder auftreten, ohne dass man das Gefühl hat, man macht was Verbotenes. Also das ist tatsächlich mein Wunsch. Ja, hast du denn noch ein paar Fragen, Eddie? Oder sind wir jetzt durch? Nicht schlecht.
Vielen Dank.
Ja, Eddie, gerne.
Für diesen Spaziergang.
Gerne.
Der zweite in diesem Park. Mal gucken, wie viele es noch sein werden.
Hast du schon wieder was wiedererkannt?
Eigentlich kaum. Irgendwie müssen wir noch andere Runden weiterlaufen.
Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys.